Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Spätestens seit dem Jahr 2020 wissen wir, glaube ich, alle, Digitalisierung ist eine Baustelle bei uns. Gerade im Alltag bei den wichtigen Dingen wie Schule, Behörden, da scheinen wir uns alle ein bisschen entwickeln zu müssen noch. Seitdem ist die Aufmerksamkeit in der Politik groß. Auch jetzt im neuen Koalitionsvertrag der Ampelregierung taucht 188 Mal das Wort digital auf. Man vergisst dabei relativ schnell, dass schon viel passiert, dass viel gemacht worden ist schon in der Vergangenheit. Und wir wollen heute darüber sprechen, welche konkreten Projekte es gibt. Was machen zum Beispiel die kommunalen Versorger, hier heute konkret die Stadtwerke Essen? Welche Themen können mit LoRaWAN nach vorne gebracht werden? Und wie sieht vielleicht die intelligente Stadt der Zukunft aus? Über diese Fragen spreche ich heute mit Tobias Grau, Leiter Finanzen und IT-Management bei den Stadtwerken Essen. Er ist auch kaufmännischer Geschäftsführer der Wassergewinnung Essen, kaufmännischer Prokurist der STEAG Fernwärme Essen. Nach seinem Studium in Essen und in Schweden hat er berufliche Stationen in der Unternehmensberatung und in der Branche gesammelt und er ist ein echter Experte in der Energiewirtschaft, möchte ich sagen. Vor allem aber ist er für das heutige Thema wichtig, sehr engagiert, die Stadt Essen noch ein Stück weit intelligenter zu machen. Lieber Herr Grau, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich ebenso.
Sehr gerne. Lieber Herr Grau, vielleicht stellen Sie sich doch selbst nochmal vor mit Ihren eigenen Worten und erzählen uns direkt, was vielleicht die Schweden aus Ihrer Sicht besser machen als wir hier.
Sehr gern mache ich das. Das Wesentliche ist ja bereits gesagt, alle wichtigen Geheimnisse gelüftet. Meine Welt ist die der Zahlen. Tatsächlich ist es oft wichtig, das Geschehen hinter den Zahlen mindestens genauso gut zu verstehen wie die Zahlen selbst. Und wenn abseits aller Stereotype über die Schweden und uns hier es etwas zu sagen gibt, was mich da sehr beeindruckt, was ich auch aus meinem Studium dort mitgenommen habe, dann ist das schon diese sehr sachliche, sehr praxisorientierte Ausrichtung und Herangehensweise an Problemstellungen. Das kommt bei uns manchmal etwas unterkühlt möglicherweise an, aber sag mal, diese doch sehr stark gespielte Ratio der schwedischen Mentalität, die liegt mir sehr und die hilft dabei, finde ich, in vielerlei Problemen eine sehr nüchterne und dann auch auf den Kern des Problems fokussierte Analyse vorzunehmen. Und das finde ich einfach toll, abseits der wunderbaren Landschaft, die man dort vorfindet, ist das sicher einer der Punkte, die ich so an der Mentalität auch versuche für mich selbst und für meine Leute, für mein Team irgendwie vorzuleben.
Das klingt, als hätten Sie noch Draht oder eine Beziehung, glaube ich zumindest, eine innere Beziehung zu Schweden als Ihrem Studienort. Wie ist denn es gibt ja immer so zwei Dinge, die mir so einfallen, wo Schweden immer so als Vorreiter genannt wird. Eine Zeit lang war das mal Corona, da kann man natürlich ein bisschen drüber streiten, wie man dort, da gibt es ja, glaube ich, eine etwas andere Herangehensweise. Und das Zweite ist immer so die Wärmewende, wo ich die Tage mit Patrick Greichen sprechen konnte, wo auch immer wieder dieses Beispiel Schweden fällt. Können Sie zu einem der beiden Aspekte was aus Ihrer Erfahrung sagen? Ist das richtig?
Also Corona lag ganz definitiv noch nicht vor zu der Zeit, über die ich jetzt referieren kann. Das ist in der Tat, am Anfang sah das sehr, sehr als besonderer Weg mit wenig Einschränkungen aus, wie weit das getragen hat. Da kann man heute sicher geteilter Meinung sein. Das will ich auch gar nicht bewerten. Das Thema Wärme spielt in Schweden eine sehr große Rolle, gerade sicher auch durch die Ausstattung mit natürlichen Ressourcen, auch das Thema Stromerzeugung und dann Verwendung in der Wärme, auch das Standing der Fernwärme, ganz ohne Zweifel, ist sicher eines, wo die Schweden uns viel voraus haben. Nicht, dass es hier hierzulande unterentwickelt wäre, aber das sind so Punkte, die verbinde ich schon mit diesem Land. Und gut, im Winter ist es dort kalt und dunkel. Insofern ist das Bewusstsein für die Bedeutung eines warmen Zuhauses vielleicht in Schweden noch etwas ausgeprägter, als es hier sein mag.
Das leuchtet ein. Herr Grau, bevor wir ganz fachlich werden, was machen Sie so in Ihrer Freizeit?
Also ich bin ja draußen in der Natur. Das ist für jemanden, der viel im Büro arbeitet, im Prinzip fast lebensnotwendig als Ausgleich. Ob nun auf dem Rad oder mit der Familie beim Wandern, am liebsten in einem eher unbekannten Mittelgebirge, vielleicht in der sächsischen Schweiz. Oder wie jetzt diese Tage, auch Stichwort draußen beim Kaminholz spalten. Also Hauptsache etwas mit den Händen arbeiten, wo man tatsächlich doch meistens ja richtigerweise auch den Kopf benutzt für das, was wir tun.
Das klingt nach einem handfesten Ausgleich, in der Tat.
In der Tat, genau. Man sieht hinterher, was man geschaffen hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht, genau. Was machen Sie, also Digitales, wir sprechen heute über ein digitales Thema. Liegt Ihnen eigentlich so das Digitale mittlerweile näher als die klassische Energiewirtschaft, aus der Sie hier kommen?
So Kraftwerke? Also finde ich eine klasse Frage. Ich bin tatsächlich zur Energiewirtschaft gekommen, weil ich da immer was Anfassbares, was Greifbares oder auch zur Energie- und Wasserwirtschaft vorfand. Ich war für eine Weile für einen Teil des Kraftwerksparks aus kaufmännischer Sicht eines Energiekonzerns zuständig. Das fand ich unglaublich spannend, diese großen Maschinen und Infrastrukturen. Das gilt für die weiten Teile der Wasserwirtschaft ähnlich, auch heute noch. Also das hat mich immer sehr, sehr fasziniert und auch zu anderen Branchen ein bisschen die Energiewirtschaft und die Wasserwirtschaft abgehoben. Tatsächlich hat das Digitale sehr viel an Charme gewonnen, nicht nur, weil es ein großer Teil meines Arbeitsalltags geworden ist, sondern weil einfach die Potenziale jetzt in meinem unmittelbaren und auch mittelbaren Umfeld des Finanzbereichs, des Einkaufs, der IT ganz maßgeblich Vorteile davon tragen. Also wir setzen als kleines Beispiel bei den Stadtwerken Essen jetzt Bots ein. Bestimmte Prozesse werden also durch automatische Prozessabläufe, Roboter könnte man auch sagen, abgewickelt. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die ein unglaubliches Potenzial gerade in solchen Querschnittsfunktionen hat. Insofern ist der Puls der Begeisterung für das Digitale sehr angestiegen und ich vermisse gar nicht so sehr, dass vielleicht die Großkraftwerke bald ein Relikt aus der Vergangenheit sein werden und vielleicht irgendwann als Kletterparks enden. Insofern habe ich mich doch sehr auf dieses digitale Zeitalter hinzubewegen dürfen.
Kletterparks ist eine gute Idee. Sie spielen so ein bisschen auf Kernkraftwerk Wunderland an, ne? Also das ist einer, der mir so einfällt.
Genau, ein anderes fällt mir bisher auch nicht ein, ja.
Habe ich mal Junggesellenabschied gefeiert. Immer schön klettern. Zum Klettern ist es nicht gekommen an dem Wochenende, ehrlich gesagt. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie selber digital zu Hause, privat oder noch nicht so?
Also es ist so ein bisschen wie der Schuster mit seinen Leisten zu Hause immer auf den abgelaufensten Sohlen rumläuft. Tatsächlich gibt es schon so ein paar digitalfreie Bereiche, ein Stück weit auch ganz gezielt. Also das Radfahren oder Radsport ist eine sehr kennzahlenfanate Zunft. Das heißt, da spielt Digitales eine große Rolle. Das betreibe ich auch immer dann, wenn es die Zeit zulässt, sehr ausgiebig. Allerdings gerade beim Wandern, man kann sich so wunderbar verlaufen und verfransen, wenn man nicht digital per App sich leiten lässt. Das finde ich einfach toll und da gehört auch keine digitale Anleitung hin. Das gehört beim Wandern dazu. Das dürfen dann die Kinder auch gerne miterleben, dass die Eltern gerade im Wald stehen und sich dann völlig analog wieder herauskämpfen müssen. Und da hat auch Digitales für mich ehrlicherweise noch keinen großen Platz.
Das ist interessant. Also Sie verzichten tatsächlich auf Google Maps und ähnliche Einfachheiten, wenn man heutzutage ja einfach losläuft und dann mal guckt, wo es lang geht. Sondern genau. Sie gehen auch richtig mit Karte los.
Richtig mit Karte los und manchmal auch einfach mit dem Gefühl nach, ob man ungefähr richtig sein wird. Und dann muss man natürlich irgendwann sich durchfragen.
Habe ich mir auch schon mal vorgenommen, aber ich finde die Versuchung ist zu groß eigentlich, auf Navis und ähnliche Dinge zuzugreifen.
Das ist sie wirklich. Ich meine, hier in unserem dicht besiedelten Land ist das dann ein vertretbares Risiko, mal irgendwo zu stranden. Wir sprachen eingangs über Schweden. Da würde ich mich das sicher auch überlegen. 2 Tage in die falsche Richtung laufen kann da durchaus ein Malheur sein, was man länger bereut, als vielleicht, wenn man sie hier wie 2 Waldwege zu spät abbiegt.
Wenn wir mal ins Fachliche einsteigen, vielleicht mal ganz global. Wir sind jetzt am 29. November 2021. Wir haben gerade seit einigen Tagen den Koalitionsvertrag unserer neuen Ampelkoalition. Konnten Sie da schon mal reingucken am Wochenende?
Also das interessiert mich natürlich, oder sagen wir auch uns als Zunft und Branche insgesamt. Natürlich haben wir da reingeschaut. Sie haben ja schon gerade wunderschön zitiert, wie oft das Wort digital vorkommt.
Ich habe es nicht gezählt, ich habe es gelesen irgendwo.
Okay, gut, dann. Aber es wird wohl stimmen, ich habe es auch nicht nachgezählt. Tatsächlich denke ich, ist es relativ viel Vorhersagbares gerade für unseren Bereich, für unsere Branche drin gewesen. Es wird einmal mehr, sagen wir, der Weg klar und auch die Betonung auf die Art, wie wir zukünftig wirtschaften wollen, was für die Energiewirtschaft ja eine ganze Reihe an Veränderungen, die vor uns liegen, mit sich bringt. Nicht, dass es jetzt des Koalitionsvertrags allein bedurft hätte, um uns das klar zu machen. Aber es hat natürlich schon eine gewisse Verbindlichkeit und Qualität in den Absichtserklärungen, die jetzt den, sag mal, die zukünftige Elle, mit der all unsere Tätigkeiten gemessen werden, was diese ausmacht. An ein paar Punkten muss ich sagen, ist das sicher auch ein sprachlicher, notwendiger Kompromiss, um irgendwo Überdeckung zwischen den Lagern herzustellen. Wir als Stadtwerke Essen sind natürlich traditionsgemäß neben unserer sehr elementaren Wasserversorgung, also Trinkwasserversorgung, die wir betreiben, auch ein Gasversorger hier im Essener Stadtgebiet. Und für uns ist im Prinzip dieser Pfad, dieser Transitionspfad, der jetzt festgelegt ist, hin zum Ausstieg aus den, im Prinzip aus dem konventionellen Erdgas, so will ich es mal nennen, ist natürlich schon eine wichtige, auch weil zukunftsrelevante Herausforderung. Da wird sicher noch einiges zu eruieren sein. Da gibt es keine festen Jahreszahlen, was auch im Kern in Ordnung ist. Aber da hätte ich mir sicher ein bisschen mehr Klarheit gewünscht. Wir kommen dann vielleicht am Ende nochmal drauf zu sprechen, was jetzt die Jahre und die Schritte, die vor uns liegen, anbetrifft.
Ja, es gibt ja keinen vorgeprägtes, also kein Ausstiegsdatum für Gas, was ja manche ein bisschen gewundert hat. Und es gibt ansonsten ein klares Bekenntnis für die Unverzichtbarkeit als Brückenfunktion. Das ist uns beiden, glaube ich, als von der Branche kommt, klar gewesen, dass es am Ende so sein wird. Aber überrascht hat mich das in der politischen Konsequenz, die es dort drin steht.
Tatsächlich ist das etwas, was insofern man ja sagen könnte, so ein bisschen Einsicht in das Notwendige, auch auf politischer Ebene. Vielleicht kann man es so überschreiben. In der Tat haben wir auch die Wahrnehmung oder ich auch die Wahrnehmung, dass es einfach wichtig ist, dass es da einfach mal so klar benannt ist, dass das eine wichtige Übergangstechnologie bleiben wird und entweder abgelöst wird von einer anderen oder sich selber ein Stück weit von dieser Konventionalität her wegentwickeln kann.
Jetzt ist die, also neben den vielen Themen und Kapiteln, die die Energiewirtschaft betreffen und Klimaschutz, die sicherlich für sich ein eigenes Thema nochmal sind, können wir sicherlich gerne auch nochmal drauf zurückkommen, ist ja der, einer der wesentlichen Hauptthemen ist eben Digitalisierung für diese neue Regierung. Ein Digitalministerium an sich gibt es nicht. Hätten Sie sich das gewünscht?
Also das ist sicher so eine Frage, für die es einige wenige Gründe gibt, die dafür sprechen. Ich persönlich denke aber, dass Digitales eben nicht so eine Querschnittsfunktion sein kann, die dann, sag mal, über alle Lebensbereiche hinweg das Thema Digitalisierung und die Potenziale, die sich jetzt für uns Bürger, aber auch für die Wirtschaft daraus bieten, antreiben und entwickeln, vielleicht sogar irgendwie verordnen kann, sondern ich denke eher, dass Digitalisierung eine große Gesamtüberschrift ist, die ein Teil in jedem Ressort finden sollte, was überhaupt nicht heißt, dass es nicht einen, ich nenne es mal irgendwie Austauschkreis, Austauschgremium oder irgendwie auch jemanden, der, sagen wir mal, im Prinzip auch Entwicklung einfordert, gibt. Aber ich hielte es für zu kurz gedacht und wir hatten ein solches Ministerium ja, dass man sagt, ich setze einfach einen Stuhl hin und sage, ab jetzt ist Digitalisierung deutschlandweit verordnet und dann wird sie automatisch gelingen. Ich denke, so einfach ist es nicht, sondern sie wird ganz zentral auch in Anführungsstrichen von unten kommen müssen, also von denen, die Schritt für Schritt die Vorteile erkennen und das muss in den einzelnen Themenfeldern geschehen, wie das in der Energiewirtschaft ist, wie das bestimmt auch in der Landwirtschaft großes Potenzial gibt, wie das in anderen Lebensbereichen, ob das jetzt Bauen, Wohnen oder das ganze Thema Bürgerservice, wir kommen ja auf die Smart City gleich noch zu sprechen, der Fall sein wird. Ich denke, überall da ist es wichtig, diese Akzente zu setzen und zu sagen, was kann denn eigentlich die Vielzahl neuer, vielleicht auch teilweise gar nicht so neuer, aber eben viel niederschwellig nutzbarer Technologien mir, den Bürgern, uns insgesamt dem Land an Verbesserungen bringen, wenn wir das so konsequent einsetzen, wie wir es bisher leider nicht machen.
Wenn wir da mal reingehen bei den Projekten, bei den Themen, die sich von unten raus entwickeln. Es gibt diese Begrifflichkeit der intelligenten Stadt. Sie haben das gerade genannt, Smart City. Das ist für viele, glaube ich, unserer Hörer nicht so richtig greifbar. Was verstehen Sie konkret oder was verstehen Sie selber unter der Begrifflichkeit Smart City?
Also das nicht greifbar kann ich sehr gut nachvollziehen, denn sag mal, so eine Stadt, jetzt mag ich da keine Allgemeindefinition für geben, auch das wäre ja aus verschiedenen Perspektiven her denkbar, aber für mich ist das so ein sehr komplexes Beziehungsgeflecht zwischen Bürgerschaft, zwischen Wirtschaft, auch zwischen Politik und Verwaltung, so ein Mikrokosmos mit einer Vielzahl an interaktionellen Beziehungen, und so ein Mikrokosmos kann per se nicht intelligent oder smart sein. Das ist einfach eine Frage, wie ich die Verbindungen und die Angebote, die innerhalb dieses Mikrokosmos für die Bürger, um mal bei dem einen Teil der Stakeholder zu bleiben, wichtig sind, wie ich die so niederschwellig und sag mal so komfortabel und ausgestalten kann, dass die das Gefühl haben, Mensch, das ist ja eine echt intelligente Stadt, dass viele Sachen kann ich regeln, ohne großen Aufwand treiben zu müssen. Ich habe die Möglichkeit, auch da werden wir ja gleich drauf zu sprechen kommen, viele Informationen, die mir früher nicht oder nur schwer zugänglich waren, auszuwerten und da ein Stück weit auch mein Verhalten dran auszurichten. Also ich glaube, da kommt die Intelligenz her oder das Smart-Sein der Smart City. Also dieses ganze Thema rund um möglichst einfach, möglichst niederschwellig, für jeden zugänglich, kurze Wege, schnell erledigt, bis hin zu wenig Papier, was sicher auch ein Thema ist. Aber das ist für mich so smart, einfach lebenswert. Also ne, smart ist ja auch sowas wie clever. Das ist einfach alles clever organisiert ist, und da kann man auch ein Stück wieder nach Skandinavien schauen. Ich glaube, da hier und da ist man uns da doch eine Nasenspitze voraus, und das ist für mich so ein bisschen das Vorbild zu sagen. Da muss doch viel mehr noch an cleveren Ideen, wie ich mein Leben gestalten kann und möglichst die Sachen, die ich machen muss, die Alltag sind, die vielleicht auch Verwaltung betreffen, einen nur kleinen Teil meiner Zeit opfern und das möglichst niederschwellig machen und dafür Zeit für das gewinnen, was mir eigentlich wichtig ist in meinem Leben.
Welche Beispiele meinen Sie damit Skandinavien? Also mir schießt ja gerade durch den Kopf, es gibt ja in der Landwirtschaft, wenn wir mal kurz die Wasserseite streifen zum Nitrat, Nitratproblematik, Einträge in die Wasserwirtschaft, da gibt es seit einigen Jahren immer das Positivbeispiel Dänemark. Und ein Kern dieses Beispiels ist immer die Tatsache, dass dort offensichtlich deutlich mehr Digitalisierung herrscht, in dem Sinne, dass die Behörden ihre Daten rausgeben und miteinander verschnitten haben, dass also nicht jede Behörde für sich so als Silo ihre eigenen Daten pflegt, sondern im Grunde sie sehr transparent hin und her schiebt, was es schwieriger macht, ich sag mal, die Einträge zu verheimlichen, die man da hat. Bei uns heißt es immer so, das ist eine Frage des Datenschutzes. Haben Sie ähnliche Beispiele vor Augen, und ist Datenschutz ein Thema, was da im Weg ist?
Also an dieses Thema habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gedacht, das Thema des Nitrateintrags, aber ganz allgemein die Überschrift und die Klammer des Beispiels, was Sie gebracht haben, ist mir schon im Kopf rumgegangen, dass man halt deutlich transparenter mit Entwicklungen umgeht, dass man, und das meine ich auch mit Niederschwelligkeit, dass man im Prinzip den Weg des interessierten Bürgers hin zu der Information, die er benötigt, dass man den einfach ebnet, weil er digital stattfindet. Ich hatte tatsächlich stärker in Richtung gedacht, viele Behördengänge, ob das jetzt die Sachen sind, Kfz-Ummeldungen oder auch, sagen wir, Personalausweisthemen, dass man das in einen skandinavischen Ländern, das ist nicht nur Dänemark, aber auch durchaus Richtung Baltikum, dass im Prinzip dieses digitale Rathaus, wenn man es mal als Bild entstehen lassen will, dass das da einfach schon viel solider aufgemauert ist, als wir es jetzt, da sind wir sicher auch auf dem richtigen Weg hier in Deutschland, aber als wir es eben jetzt mit unserer Geschwindigkeit schon geschaffen haben. Und das ist natürlich etwas, was unglaublich Lebensqualität bringt. Sicher auch das eben angesprochene Mehrmaß an Transparenz ermöglicht. Ob Datenschutz per se dem im Wege steht, das denke ich nicht. Ich bin der Überzeugung, dass natürlich sensible Daten, und gerade da, wo ich mit personenbezogenen Daten arbeite, geschützt gehören. Jetzt ist es natürlich so, und wenn man nach Skandinavien schaut, tatsächlich auch da teilweise sogar Einkommensdaten einfach öffentlich zugänglich sind, weil man sagt, dass, was soll der Grund sein, das furchtbar geheim zu halten, dann weiß mein Nachbar eben, was ich verdiene. Da muss er sich gar nicht lange grämen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, das zu fordern. Ich glaube, das wäre auch fast eine kulturelle Revolution hier in Deutschland. Das macht aber auch jetzt im Prinzip den Digitalisierungsgrad an sich nicht aus. Das ist einfach eine Frage, wie da mit Daten umgegangen wird. Ansonsten halte ich schon viel auf Datenschutz. Man muss gucken, dass man eine Balance findet zwischen dem, wo es auch Geschäft erschwert und wo es vielleicht von oben als überregulativ auch von denen, die beispielsweise von Digitalisierung profitieren wollen, nämlich von den Bürgern, Stichwort zurück zur Smart City, dann irgendwie als lästig und störend empfunden wird. Da muss man dann sicher mal ehrlich drüber nachdenken, ob wir da vielleicht nicht hier und da ein bisschen die Schraube eine Vierteldrehung überdreht haben.
Ich habe übrigens im Koalitionsvertrag gelesen, dass die neue Regierung sich vorgenommen hat, das Schriftformerfordernis bei sämtlichen behördlichen Vorgänge zu streichen. Es ist wohl offensichtlich so, dass für jeden behördlichen Vorgang noch Tinte und Papier notwendig ist bisher. Das leuchtet einem total ein, ist aber jetzt auch nicht so diese Rocket Science, wie Sie ihn jetzt angesprochen haben, die einfachen kleinen Dinge, so ist es, die da wahrscheinlich viel Wirkung haben.
Genau, kann ich auch für unser Haus sagen. Ich sage mal gerade das Thema digitale Signatur, um Vorgänge auch zu legitimieren, gerade hier im Haus. Das ist ein kleiner Schritt von außen betrachtet für ein Stadtwerk, aber es ist, wie ich meine, gerade in der Zeit doch des sehr dezentralen Arbeitens in pandemischer Lage oder in pandemischen Zeiten ein Riesenschritt dafür, Prozesse gängig zu halten, vielleicht auch an manchen Stellen gängig zu machen. Und wir werden, da bin ich mir sehr sicher, keinesfalls in die alte Unterschriftenwelt, hoffe ich wenigstens, zurückkehren.
Sie machen aber deutlich mehr, als nur aus der Unterschriftenwelt rauszukommen. Ich wollte Ihnen mal ein Zitat vorspielen unseres Digital- und Energieministers Pinkwart, der in der ersten Glasklar-Folge von uns das Folgende gesagt hat.
Die einzelnen Ruhrgebietsstädte, die Regionen dort kommen auch unglaublich gut voran. Wir haben jetzt einen Wettbewerb gemacht für Startup Excellence Center. 6 Stück haben wir ausgeschrieben, landesweit. Und davon sind 2 auch ins Ruhrgebiet gekommen. Das entspricht der Größe des Ruhrgebietes, auch im Landesvergleich. Und wir sind Bochum-Dortmund, dort mit ganz tollen Konzepten. Und jetzt habe ich gestern wieder auf Twitter gesehen, dass wir dort Startups haben, die auch Preise europaweit gewonnen haben und so ganz tolle Ausgründungen erleben, gerade im Bereich Cybersecurity, nur um ein Beispiel zu nennen, wo ja Bochum auch weltweit ganz vorne dabei ist. Also das ist so schön zu sehen.
Er hat wirklich sehr positiv gesprochen über Innovation, hat das aber sehr stark mit der Startup-Szene verbunden, die ja sehr ausgeprägt ist bei uns im Ruhrgebiet. Bei Innovation geht es aber primär immer um Startups, habe ich den Eindruck. Wird eigentlich die kommunale Szene, werden wir da nicht so ein bisschen unterschätzt bei dem Thema?
Also ganz bestimmt. Also wenn wir innovieren, dann ist das vielleicht nicht ganz so schillernd, wie wenn ein Startup aus dem Nichts kommend einen Markt erobert, dann vielleicht irgendwann zum Einhorn wird, was man allen wünschen mag, die gute Ideen haben. Ich denke, wir innovieren stiller, aber nicht weniger wertvoll, weil Innovation ja letztlich immer auf Verbesserung gerichtet ist. Und es gibt ganz, ganz viele Ecken, ein paar haben wir gerade eben schon angesprochen, wo wir für unser Geschäft, aber vielleicht auch über unseren Beitrag zu den Städten, in denen wir Daseinsvorsorge, was ja unser Kernauftrag ist, betreiben, wo wir dies im Prinzip Schritt für Schritt im Angebot, im Prinzip den Dienstleistungen, die wir unseren Kunden und der Stadtgesellschaft machen, voranbringen. Und wie gesagt, da wird vielleicht nicht so medial drüber berichtet, aber ich denke schon, also die da wird den Kommunalen ein wenig Unrecht getan, weil sie im Prinzip nicht so diese märchenhaften Aufstiegsstories abliefern können. Das ist aber nicht schlimm, also am Ende kommt es darauf an, dass Innovation stattfindet, wenigstens sehe ich das so, und dass wir mit dem, was wir auch anzubieten haben, irgendwo die erreichen, die es letztlich wissen müssen. Und dann brauchen wir auch keine großen Bälle, auf denen wir dann Startup-Preise verliehen bekommen.
Jetzt habe ich das schon angeschnitten, ja gerade. Was ist denn das, was Sie anzubieten haben? Was machen Sie gerade so im Bereich LoRaWAN?
Also LoRaWAN ist eine Technologie, eine Datenfunktechnologie, die wir hier im Essener Stadtgebiet nutzen. Das ist eine Initiative von uns als Stadtwerken Essen. Vielleicht noch als Satz der Vorgeschichte. Wir haben eine kleine, fachübergreifende, also multiprofessionelle freiwilligen Organisation für die Digitalisierung. DigiLab nennt sich das, also wo sich Menschen freiwillig, ganz ohne es als Digitalkommissar verordnet zu haben, sich zusammenfinden und sagen, welche Lösung gibt es, die unser Leben, also im Prinzip ist das tatsächlich der Startpunkt, unser Leben als Stadtwerker, unser Leben als Stadtwerke Essen, wie können wir das verbessern und vereinfachen, wie können wir da uns auch weiterentwickeln. Und wir sind ja nun wie viele andere Versorger auch sehr stark von Infrastrukturen geprägt, also im Bereich Gas. Wir verfügen über ein Gasnetz und ein Wassernetz hier im Stadtgebiet. Und das sind Infrastrukturen, die natürlich mit einer ganzen Reihe von Informationen aufwarten über ihren Zustand, über bestimmte Ablesewerte, die wir einsammeln müssen, wo wir uns gesagt haben, Mensch, es muss doch ein Verfahren geben, dass das nicht sprichwörtlich wie in der Vergangenheit von Hand gemacht wird. Also ich fahre irgendwo hin, sehe etwas nach, bekomme die Informationen über den Netzzustand, die ich gerne haben möchte, und fahre dann wieder zurück in die Zentrale. Für Leitsysteme ist das längst eine Selbstverständlichkeit, aber gerade das Thema Sensorik im Netz war so der Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, wir suchen nach einer Lösung, und diese Lösung heißt für uns LoRaWAN. Das ist im Prinzip ein Datenfunkstandard, der bestimmte Vorteile hat, auch ein paar Nachteile, da können wir gleich gerne noch ein bisschen drauf eingehen, die ihn besonders attraktiv für bestimmte Anwendungen machen. Aber das ist so der Kern, den wir für uns selbst geschaffen haben und wo wir auch jetzt zunehmend merken, dass das Interesse riesengroß ist in dieser Stadt, gerade auch von städtischer Seite, weil dann ähnliches Infrastrukturgeflecht ja auch herrscht, Informationen aus der Fläche zu transportieren in zentrale Sammelstellen, wo diese dann verarbeitet, vielleicht auch den Bürgern zur Verfügung gestellt werden können, zumindest wo Schlüsse draus gezogen werden. Das ist so das, was uns motiviert hat, und auch dieses Thema einzusteigen und dann auch, sagen wir, so schnell zu wachsen in dem Bereich.
Was sind denn so Bereiche, die Sie ansprechen? Also es geht ja im Grunde um Sensorik und um Daten, die dort verwendet werden, überarbeitet werden. Haben Sie so ein paar klassische Use Cases, über die Sie nachdenken oder die Sie vielleicht schon umsetzen im Moment in Essen?
Ja, also wir haben tatsächlich wir haben 8 Gateways. Gateways sind die Funkstationen, die das Stadtnetz überspannen, die im Prinzip dafür Sorge tragen, dass die Daten, die die Sensoren senden, gebündelt und dann an unsere Betriebsserver weitergeleitet werden. Um diesen 8 Gateways überstreichen wir das bisher das gesamte Stadtgebiet. Zumindest sind wir in dem Bereich, in dem Outdoor-Bereich. Wie gesagt, wenn es dann in die Keller geht, dann muss man da schon ein bisschen differenzierter drauf schauen. Was wir bereits praktizieren, ist das Auslesen von Zählwerten, insbesondere für zum Beispiel Betriebsstromzähler, also die in der Fläche verteilt sind. Bei der Wassergewinnung in Essen beispielsweise ist das der Fall, wo auf einem relativ großen Gelände technische, auch elektrische Anlagen, Pumpen etc. installiert sind, die natürlich relativ viel Strom verbrauchen und wo dann entsprechende Betriebsstromzähler Auskunft darüber geben, wie denn der Stromverbrauch sich entwickelt. Und das ist in der Vergangenheit halt durch die Betriebsmannschaften auf ihren Rundgängen mit ausgelesen worden, in der Regel einmal im Monat. Und das sind jetzt Zählwerte, die in einem Pilotversuch von einem LoRaWAN-Sender, also von einem LoRaWAN-fähigen Stromzähler, direkt in unsere Datenbanken übertragen werden. Ein weiterer Punkt, den wir auch bereits umgesetzt haben, auch sehr hilfreich, ist das Thema Brunnenpegelstände, die übertragen werden. Also es muss keiner mehr einen Deckel aufmachen bei bestimmten Armaturen und gucken, steht da Wasser drin und wenn ja, wie hoch, sondern das ist im Prinzip etwas, was über eine Sensorik auch in einem bestimmten Zeitintervall transportiert wird. Wir machen Ähnliches für Gas- und Wasserzähler. Auch da werden Zählwerte übertragen, nicht flächendeckend, sondern wie gesagt, wir sind da durchaus im Versuchsstadium. Es gibt da auch durchaus Vor- und Nachteile in dieser Anwendung der LoRaWAN-Technologie. Das Thema Wärmezähler ist eins, wo auch schon die Gedanken so weit gediehen sind, dass wir da mal mit einer Versuchsaufstellung starten. Und vielleicht noch, um zwei andere Beispiele zu nennen, eins, was erst auf den zweiten Blick vor allem sehr charmant ist, sind bodenfeuchte Sensoren, die wir in dem Projekt gemeinsam mit der Stadt Essen, dem Amt für Geoinformation, der Grünen Gruger, also die hier für das Stadtgrün zuständig sind, und der Uni Trier in einem Versuch ausgebracht haben, beziehungsweise unser Teil ist das Infrastruktur-Anbindungsmodul LoRaWAN zur Verfügung zu stellen, wo einfach gemessen wird, wie geht es denn unseren Stadtbäumen? Also haben die genug Wasser? Haben die Trockenstress? Gut, der vergangene Sommer war jetzt kein typischer Trockenstress-Sommer, aber tatsächlich ist das etwas, wo man auf den ersten Blick lernt, das ist auch Ziel dieses Fördergeld bedachten Projekt ist gewesen, wie sich denn Trockenstress auf die Baumvegetation auswirkt. Aber sag mal, für mich als Wasserversorger ist natürlich auch spannend, wichtig zu sehen und zu lernen, wann ist denn eigentlich genau Zeit zu bewässern? Ich fahre da natürlich nur dann hin, oder die Kollegen von Grün und Gruger nur dann hin, wenn der Baum auch Durst hat, in Anführungsstrichen, und nicht einfach so nach irgendeinem Schema F. Und das kann man sehr gut und sehr leicht über die LoRaWAN-Technologie anbinden. Letzter Punkt, Luftqualität ist auch so ein Klassiker, wo ich im Prinzip an besonders schadstoffbelasteten Straßen Sensorik implementiere, die dann in einem bestimmten Takt entsprechend die Zusammensetzung der dort gemessenen Luftbestandteile an eine zentrale Stelle übermittelt. Also das ist so immer da, wo es darum geht, aus einer großen Fläche mit möglichst wenig Aufwand, weil diese Sensoren kosten nicht furchtbar viel in aller Regel. Sie sind batteriebetrieben, also die Intensität der Stromversorgung, die gebrauchte Stromversorgung ist relativ niedrig. Die Akkus halten teilweise 10 Jahre. Ich kann die also sehr breitflächig und netzunabhängig verteilen und so eine breite Fläche abdecken, aus der ich dann halt im Prinzip meine Daten zusammenfassen und nach Mustern durchforsten kann.
Diese 10 Jahre Akku, die machen es ja auch zum Vorteil, also einer der Vorteile, warum sie im Schacht auch eingesetzt werden können, so wie ich unsere genau. Leute auch verstehe, also gerade so was dieses Leckagethema ja. betrifft, ist das ja etwas, was wir uns ja alle gemeinsam angucken. Richtig. Und wo wir, glaube ich, so auf der Wasserseite sehr, sehr viel Potenzial sehen. Was ist so ein Nachteil von so einer LoRaWAN-Technik? Wahnsinnig große Datenpakete sind, glaube ich, nicht transportierbar, ne?
Genau, also die Bandbreite ist sehr begrenzt, was erstmal wie ein großer Nachteil klingt, ist in Wahrheit keiner, weil die meisten Sensorikanwendungen das gar nicht bedürfen, sag mal, Live-Videos zu überspielen. Das ist genau das nicht, was LoRaWAN könnte. Das wird immer dem häuslichen WLAN oder anderen Infrastrukturen vorbehalten bleiben.
Also aber wir mal, beide könnten jetzt auch nicht sprechen über LoRaWAN im Moment.
Das könnten wir definitiv nicht, genau, zumindest nicht Auge in Auge und tatsächlich auch nicht die Sprachverbindung. Dafür würde die Bandbreite nicht ausreichen. Die liegt so zwischen 290 Bytes per Second bis 50 Kilobytes per Second. Also da sieht man schon, das sind Impulse, die halt wirklich Zählwerte, Temperaturen, hell-dunkel, Fenstersensoren auf, zu oder GPS-Signale. Das sind so die Klassiker, zu denen, für die es geeignet ist. Wenn es dann, sag mal, in Richtung große Datenmengen, also Bandbreite geht, oder aber wenn es auch in Richtung Realtime geht, auch dafür ist LoRaWAN nicht das Richtige. Das wäre sicher ein Nachteil, dann würde ich nicht zu einer LoRaWAN-Lösung raten. Da gibt es immer gewisse Latenzzeiten, die man einzuhalten hat. Typischerweise sind das Anwendungen, wo man, sagen wir, in einem engmaschigeren Takt als 5 Minuten keine Sensorwerte ausliest. Und das ist natürlich dann wieder auch ein Punkt, wenn ich eine Anwendung habe oder umsetzen will, die das erfordert, dann ist LoRaWAN nicht der richtige Standard für mich.
Mhm. Wir haben ja jetzt, also für eine Gelsenwasser ist klar, der Gasbereich, vor allem der Wasserbereich, natürlich sehr wichtig, also ist relativ groß skalierbar machbar. Jetzt gibt es wiederum aber viele Anwendungen, wo wir jetzt nicht so nah dran sind, denk logisch, wie das eine Stadtwerke Essen ist. Also ja. die klassische kommunale Nähe zu einer Stadt, wo man der zentrale Ansprechpartner ist, die macht diese Thematik ja schon durchaus auch spannend. Also so gerade so für die klassisch kommunalen Themen. Wie ist das Zusammenspiel da in Essen? Also hat die Stadt, haben Sie das getrieben und die Stadt hat gesagt, ja gut, okay, macht mal, oder ist die Stadt Feuer und Flamme und sagt, alles, was hier machbar ist, machen wir. Parkraum, Bewirtschaftung, Umweltdaten, um die deutsche Umwelthilfe ein Stück weit zu befrieden in den Urteilen, die es gegeben hat. Es gibt ja Kommunen, die aus diesen Deals heraus das Thema Umweltdaten angehen. Also wie ist da das Zusammenspiel mit der Stadt?
Also der Impuls, ich hatte es von der Historia so ein klein wenig geschildert, der kam ganz klar aus unserem Haus, weil wir für uns selbst nach einer Lösung gesucht haben. Und wenn man was Gutes gefunden hat, dann verbietet es sich fast, und man der kommunale Daseinsversorger ist, dann verbietet es sich fast, das still und heimlich für sich zu behalten, sondern dann ist man eigentlich schon aufgerufen, auch mit seinem Umfeld, mit der Stadt drüber zu sprechen. Genau das haben wir getan. Wir sind eingebettet, sowohl als Stadtwerke Essen, aber auch mit unserem LoRaWAN-Thema in die Smart City-Initiative, die es auch in Essen gibt, die da auch sehr viel Gewicht hat, die unter dem Label Connected Essen im Prinzip genau diese Zusammenführung von guten Ideen, die es an vielen Stellen, wir hätten ja vorhin über das Thema Innovation im kommunalen Raum schon mal gesprochen, das gibt viele Punkte, an denen sich gute Gedanken gemacht werden und gemacht worden sind. Und allein das Zusammenführen dieser Gedanken und der Austausch, das nehmen wir auch wahr, bringt einen unglaublichen Mehrwert. Und das haben wir auch mit dem Thema LoRaWAN erlebt, denn genau so ist es zu dem gekommen, was ich jetzt als Beispiel für die Bodenfeuchtesensoren skizziert habe, dass wir eben Interesse bei der Stadt geweckt haben, die sagen, wir haben hier genau diese Infrastruktur-Fragestellungen, diese Sensorik-Fragestellungen, die für uns wichtig sind. Wir können das machen, indem wir lange Kabel legen. Ich drücke das jetzt mal etwas platt aus, um Daten zu übertragen. Wir können das machen, indem jeder Sensor eine SIM-Karte, also eine Handykarte erhält, was einen Haufen Geld kostet. Oder wenn ihr sagt, ihr macht uns mal ein paar Testfälle mit LoRaWAN, und genauso sind wir angetreten, haben gesagt, komm, wir zeigen mal, dass das funktioniert. Wollen euch auch gar nicht von irgendwas bequatschen, bevor ihr es nicht gesehen habt, dass es funktioniert. Und genauso kam es, und mittlerweile ist die Resonanz doch sehr groß. Und nachdem die ersten Sensoren wirklich sehr zuverlässig ihren Dienst versehen haben in den Wurzelballen der Stadtbäume, ist das ein Thema, was wirklich sehr stark am Wachsen ist und wo wir jetzt auch mit der Stadt gemeinsam überlegen, was für Anwendungen kann es da noch geben, bis hin zu, Sie haben es angesprochen, Thema Luftqualität. Parkraumbewirtschaftung ist ein bisschen schwierig, da bin ich schon sehr nahe am Thema Realtime. Also es ist ja dann irgendwie doch wichtig, wenn ein Park Platz, seine Parkbucht als freigemeldet wird, das ist relativ simpel, der Sensor, der da aufgebracht wird, dann wäre es natürlich auch gut, dass sie dann immer noch frei ist, wenn ich auf meinem Handy gesehen habe, sie ist frei. Also da ist der Zeitverzug und der Anspruch, den möglichst kurz zu machen, schon sehr hoch. Insofern vielleicht nicht das Paradebeispiel für LoRaWAN, aber wird auch gemacht. Also es sind Punkte, die wir vielleicht nochmal ausprobieren, ob sich das dann durchsetzt. Aber genau, die Initiative kam von uns, und jetzt erleben wir doch eine sehr schöne, sehr fruchtvolle Nachfrage, nicht nur von der Stadt, sondern sagen wir auch von anderen Unternehmen hier aus dem städtischen Unternehmensverbund, ob das die Entsorgungswirtschaft ist, die sich die Frage stellen, fahre ich vielleicht zu den Papiercontainern nur dann hin, wenn die voll sind. Gleiches könnte man für Glascontainer überlegen. Das sind relativ viele Sachen denkbar, und da sind wir in einem sehr fruchtvollen Austausch.
Wobei bei diesem Smart Waste heißt das, glaube ich, ja, also das ist ein lustiger Begriff. Da, also da stelle ich mir die Frage, läuft das dann mittelfristig so wie bei Amazon? Also bringen die dann die Pakete einzeln zu den Häusern jeweils und tun im Grunde, ich weiß, ist nicht der Fall, aber jetzt mal vereinfacht, mehr Schaden, als sie Nutzen bringen dadurch, dass man jetzt irgendwie eine einzelne Mülltonne eben nicht anfährt, weil sie nur halb voll ist? Oder steckt dann da so ein, da muss ja ein Algorithmus dann dahinter stecken, der dann richtig den optimalen Weg ausrechnet.
Ja. Also typischerweise sind die Startaufstellungen für solche Projekte auch gar nicht so sehr das Thema, wann wird die Hausmülltonne bei Familie Grau oder Bär geleert, sondern tatsächlich steckt dahinter dann typischerweise Überwachung von Sammelplätzen, nähern sich jetzt die Glascontainer ihrer Belastungs- oder ihrer Kapazitätsgrenze, muss ich die vielleicht eher mal einmal außerplanmäßig abholen. So wie ich gelernt habe, ist die Beaufschlagung durchaus jahreszeitlich, aber auch standortmäßig sehr unterschiedlich. Und das ist natürlich ein großes Ärgernis, wenn die Dinger voll sind und die Leute durchs Stadtgebiet cruisen, um den nächsten in der guten Absicht ihr Leergut dort unterzubringen, durchs Stadtgebiet cruisen und vielleicht doch einen Suchverkehr verursachen, um ihre leeren Flaschen loszuwerden oder es 2 Wochen im Kofferraum klappern zu lassen, so wie das da bei mir manchmal der Fall ist. Das ist auch nicht schön, und dann wäre es natürlich prima, ich könnte, und das ist, glaube ich, technologisch recht leicht zu lösen, erfassen, dass da vielleicht mal eine Extra-Leerung notwendig ist, und dann wird das auch entsprechend vorgenommen. Dass das flächendeckend ist, ist vielleicht irgendwann denkbar, aber ist jetzt nicht so der Startaufstellungsgedanke.
Die Also das sind ja alles total spannende Anwendungen, aber es sind ja Einzelanwendungen am Ende. Was ist mit der Infrastrukturseite? Also es gibt ja immer die Bezeichnungen jetzt immer mehr von digitaler Daseinsvorsorge. Also ist so ein bisschen jetzt doch ein stark politisch aufgeladener Begriff. Eine Diskussion, die kennen Sie. Muss nicht eine schnelle Internetverbindung genauso wichtig sein wie Wasser, Gas, Strom und eben die klassischen Bereiche der Daseinsvorsorge. Da sind wir ja sehr schnell in dieser politischen Thematik. Ich muss Infrastruktur darstellen und jeder muss bezahlbar das zur Verfügung haben. Wie funktioniert bei LoRaWAN die Infrastrukturseite?
Also die Infrastrukturseite hat im Prinzip drei Kerne, wenn man so will, oder drei wesentliche Elemente, drei Kernelemente. Das eine sind die Gateways, die ich erwähnt habe, die im Prinzip so eine Art Umsetzerstation, also nehmen das Signal der Sensoren auf, bündeln das und transportieren das weiter. Diese Art der Infrastruktur, das ist auch ein großer Charme von LoRaWAN insgesamt, die ist relativ preiswert, und mit relativ preiswert meine ich verglichen jetzt zu einem beispielsweise Mobilfunknetzausbau, eben auch eingedenk natürlich des Umstands, dass da gewisse Beschränkungen in der Bandbreite bei LoRaWAN vorliegen. Das ist etwas, was, wo wir auch, sagen wir mal, sehr klar die Aufgabe bei uns sehen, was wir auch sehr konsequent verfolgen als Infrastrukturdienstleister, denn Infrastruktur können wir, es ist letztlich auch keine andere Infrastruktur von der Grundüberzeugung her, als wir das bereits mit unseren Gas-Wasser-Infrastrukturen und dem Kanalsetz in Essen praktizieren. Das ist so der erste Teil. Der zweite Teil ist im Prinzip die Infrastruktur, die als Backend dahinter liegt, also das ganze Thema Datenmanagement, die Server, auf denen Daten abgelegt werden. Auch da fühlen wir uns durchaus wohl, sind aber im Zugriff auf, sagen wir, gute Infrastrukturen auch von Dienstleistern, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht zuletzt auch mit einem städtischen Dienstleister hier vor Ort, um da auch, sagen wir, die entsprechenden Sicherheitsregularien auch für öffentliche Anwendung einzuhalten. Und aber das dritte Element ist eben die Sensorik in der Fläche. Und da ist das Schöne, da sind wir sehr flexibel. Ich sage mal, ich hatte ja eingangs berichtet, wir starten ja mit der Aufstellung, dass wir uns selbst optimieren und verbessern wollen. Das Thema Schachtwasser oder Schachtwasserzähler kam ja gerade schon mal von Ihnen. Das ist natürlich etwas, wo wir die Sensorik sorgen, wo wir die Sensoren auswählen und verbauen. Aber gerade in dem ebenfalls geschilderten Fall mit den Bodenfeuchtesensoren ist es so, das ist Sensorik, die die Stadt beschafft. Und das ist auch überhaupt kein Thema für uns, weil unsere Infrastrukturleistung ist dann, diese Sensoren und deren Daten also anzusprechen und deren Daten über unser Netzwerk auszulesen. Und genauso geht das mit anderen Partnern auch. Also das ist ein relativ flexibles Vorgehen, was wir uns da vorstellen, auch für die Zukunft. Dass wir nicht immer zwangsläufig auch der sein müssen, der die Sensorik verbaut und betreibt, sondern das können durchaus auch im Prinzip Partner von uns machen.
Okay, aber vielleicht nochmal für unsere kommunalen Hörer, die das Thema vielleicht noch nicht so gehört haben. Es muss ja ein Netz aufgebaut werden. Das ist dieses Funknetz über die Gateways. Und das stellt idealerweise, also das stellt einer auf.
Richtig.
Der könnte das Stadtwerk sein, kann insbesondere die Stadtwerke Essen sein. Und darüber läuft dann, wie über jedes andere Netz, laufen dann die ganzen Anwendungen drüber.
Richtig, genau. Das ist im Prinzip der Rückgrat der Kommunikation, der Datenkommunikation, wie gesagt, mit den entsprechenden Backend der Datenbanken. Und dann werden die weitergeleitet. Es ist ja auch so, dass beispielsweise die bodenfeuchte Daten werden direkt bei der Stadt verarbeitet. Das heißt, die übergeben wir dann. Oder die nimmt sich die Stadt aus diesem Datenstrom heraus, während beispielsweise die Zählwerte, jetzt der eben vorhin zitiert Betriebsstromzähler einer Wassergewinnung, die verarbeiten wir ja selbst. Also das ist im Prinzip etwas, wo sich dann wieder verschiedene Herangehensweisen miteinander gut vereinbaren lassen.
Und dann ist das so wie beim Mobilfunknetz, der die Infrastruktur aufstellt, investiert das Geld, und die Anwendung drauf machen das Geld.
Das mag beim Mobilfunk so sein. Beim LoRaWAN geht es natürlich in erster Linie uns darum, wirtschaftliche Vorteile durch die Optimierung auf das Thema Infrastrukturen, können wir gleich nochmal zu sprechen kommen, die dann auch intelligenter werden dadurch, diese Früchte selbst zu ernten. Natürlich, wenn wir es Partnern zur Verfügung stellen, müssen wir auch als Stadtwerk und als ergebnisorientiert arbeitende Aktiengesellschaft sicher auch dafür Sorge tragen, dass das irgendwo einen Deckungsbeitrag bei uns verursacht. Aber das ist wiederum auch ein sehr schöner Aspekt dieses LoRaWAN. Wir reden hier wirklich über niederschwellig, ich sage nicht kostenlos, aber wir sagen hier, reden hier wirklich über niederschwellige Eintrittsmöglichkeiten. Gibt durchaus Sensoren, je nach Anwendungsfall, die zwischen 50 und 100 Euro das Stück kosten. Und das sind dann schon welche, die wirklich auch eine lange Haltbarkeit aufweisen. Jetzt beispielsweise die Betriebsstromzähler mit LoRaWAN-Modul. Es gibt sicher auch hochwertigere und teurere Infrastrukturen, aber wir reden hier nicht sofort über Investments im Multi-1000 und 10 oder 100.000 Euro Bereich, sodass man einfach auch mal gut probieren kann. Das ist ja das Schöne, man bereut das Probieren nicht, weil man erst dann, wenn man sieht, dass es funktioniert, das Ganze in die Fläche skaliert.
Das heißt, die Hürden sind deutlich geringer und man kommt nicht automatisch zu diesem Bias, den ich gerade angesprochen habe. Ich glaube, Internet ist sogar das bessere Beispiel noch als Mobilfunk. Da gibt es ja die große Diskussion, die einen verstärken das Netz, die Verizons dieser Welt und die Amazons oder die Facebooks dieser Welt machen die richtige Kohle dabei. Ne?
Insofern bei LoRaWAN nicht zu befürchten.
Nicht zu befürchten, okay. Prima, lieber Herr Grau, finde ich sehr spannend, die ganze Thematik. Ich habe Sie letztens und verstehe Sie heute auch so, dass Sie sagen würden, das, was Sie machen, das diskutieren Sie durchaus auch mit anderen oder sind in der Lage und willens auch dazu, andere zu unterstützen.
Auf jeden Fall. Also diese Community lebt vom Austausch und sagen wir auch, wir haben vieles von dem, was uns heute schon gelungen ist und hoffentlich noch in der Zukunft gelingen wird, haben wir einfach durch den Austausch mit anderen, die ähnlich probierfreudig wie wir sind und hoffentlich weiter bleiben, durch diesen Austausch im Prinzip erst möglich machen können. Und deswegen sind wir da auch total offen. Es gibt überhaupt keine Vorbehalte, also wenn es da irgendwo Punkte gibt, über die man sich austauscht. Das schätze ich auch so an dieser Community, vielleicht mal so als persönliche Note nebenbei. Das ist eigentlich, wenn man mit Kollegen über dieses Thema ins Gespräch kommt, das ziemlich schnell darum geht, wie macht ihr das denn? Habt ihr den Use Case schon mal ausprobiert? Rechnet sich das denn bei euch? Wie macht ihr denn das? Bis hin zu, dass man sich im Prinzip auch austauscht, welche Sensoren halten denn besonders lang? Habt ihr da besonders gute oder besonders schlechte Erfahrungen gemacht? Also ich nehme diese ganze Branche, diese ganze Thematik, weil es eben viel intrinsische Motivation auch der jeweils Smart City Initiativen oder auch der Stadtwerke, die sich damit beschäftigen. Es sind sehr häufig Stadtwerke, die sich um dieses Thema kümmern. Das finde ich auch sehr gut so. Diese intrinsische Motivation führt dazu, dass einfach der Austausch sehr offen ist. Also es ist sehr, sehr angenehm und ich glaube, das hilft uns auch allen, in diesem Thema zügig voranzukommen.
Prima, ist ein sehr spannender Bereich. Ich hoffe, dass wir tatsächlich sehr stark nach vorne kommen. Das ist auch etwas, wo wir, glaube ich, gar nicht so sehr auf die Politik angewiesen sind. Das klingt ja auch so, dass man erstmal selber viel macht und dann sehr konkret mit Lücken meinetwegen auf eine Politik zugeht, wo man sagt, da und da ist noch ein gewisses Delta da oder so. Und dann müssen wir vielleicht weniger warten als in anderen Politikfeldern. Lieber Herr Grauwe, ich habe eine Abschlussfrage, die ich allen Gästen stelle. Die ist immer gleich. Sie können die persönlich, aber auch fachlich beantworten. Also völlig offen. Wenn Sie für die nächsten 12 Monate einen Wunsch äußern könnten, welche glasklare Frage würden Sie ganz gerne für sich glasklar beantwortet haben, so ist es richtig. Welche Frage würden Sie gerne für sich beantwortet wissen in den nächsten 12 Monaten?
Also tatsächlich würde ich eine Frage wählen aus dem beruflichen Umfeld, derer andere gäbe es sicher auch noch sehr viele, aber wir hatten eingangs über das Thema Erdgas, konventionelle Erdgasversorgung gesprochen und tatsächlich ist etwas, wo ich eine sehr klare Antwort gerne darauf finden würde oder bekommen möchte, mit welchem Konzept denn eigentlich das ganze Thema Regulierung den Ausstieg aus dem konventionellen oder den Umstieg in das zukünftige Gas begleiten wird, denn das ist für uns als Versorgungsbranche eine der zentralen Fragen, an denen sich auch sag mal, der Ausblick und auch die Investitionsbereitschaft in die Infrastrukturen der Zukunft festmachen wird.
Das ist eine sehr spannende Frage, die wir ja auch schon hin und wieder mal thematisiert haben hier. Würde mich jetzt reizen, da wieder drauf einzusteigen, aber das kriegen wir definitiv jetzt nicht mehr gelöst. Vielleicht machen wir es ein andermal.
Sind das 12 Monate Zeit? Gefreut.
Ja, ja, danke schön. Wenn wir in 12 Monaten die Antwort haben, dann wäre ich auch glücklich. Da mache ich mal einen Zweifel dran. Herzliche Grüße nach Essen und eine schöne Woche.
Vielen Dank. Mit den besten Grüßen zurück. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.